Ja, Thomas wird uns heute eine Einleitung über die Predigtserie, über die Jahreszeiten, die einzelnen Lebensphasen eines Lebens geben. Und Thomas, du gehörst ja zu den Boomern und ich habe mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was ich von den Boomern lernen kann, beziehungsweise was ich an dieser Generation schätze. Und in meinem privaten Umfeld schätze ich sehr meine Freundschaften mit Boomern, schon allein dahingehend, die haben oft mehr als 30 Jahre Lebenserfahrung als ich und ihr Rat und ihre Sichtweise hilft mir bei Entscheidungen weiter. Und im beruflichen Umfeld schätze ich deren Werte Stabilität und Loyalität. Ich arbeite in der Personalabteilung und die Mitarbeiter, die der Boomer-Generation angehören, das sind oft langjährige, treue, loyale, erfahrene Mitarbeiter, die zufrieden sind, während die jüngeren Generationen häufiger unzufrieden sind und schneller den Job wechseln. Kannst du auch was von mir als Millennial lernen? Oder schätzen vielleicht nicht von mir direkt, aber von meiner Generation?
Die Frage, was ich an Millennials schätzen könnte.
Ja.
Also, ich schätze besonders an Millennials, unsere Töchter, unsere vier sind ja alle in der Millennials-Zeit geboren. Was ich an ihnen enorm schätze, ist, dass jede von unseren Töchtern ihren eigenen Style entdeckt hat, ihren eigenen Stil entdeckt hat, sei es in der Kleidung, sei es in der Haarfarbe, Haarlänge. Und in der Berufswahl finde ich faszinierend, denn ich komme aus einer Generation, ich bin ein Bauerbauer aus einer Generation, man hat zwei Arten Hosen gehabt, eine abgewaschene für die Woche und eine neuere für Sonntag, das war alles. Und die hat man angezogen. Ich war der Jüngste, die Schuhe meiner Brüder durfte ich noch gar abtragen und die Gummistiefel. Da war keine Frage von, was würdest du für einen Stil, was würdest du gern anziehen. Es war einfach so. Und unsere Töchter finde ich faszinierend. Die haben ihr Innenleben, bringen sie in ihrem Stil zum Ausdruck. Das finde ich richtig, richtig schön. Die eine war die Dame unter den Töchtern, die andere kommt in Tarnkleidung daher und passt alles. Aber es passt zu ihnen. Das hat mich fasziniert.
Schön. Ja. So, dann darf ich dir das Wort jetzt voll übergeben.
Danke. Wolltest du noch beten mit mir, Julia?
Das darf ich natürlich auch machen.
Ich deute es mal so.
Ah, vorhin habe ich gesagt, heute brauche ich viel Heiliger Geist. Jetzt weiß ich warum. Ja, Jesus, ich danke dir jetzt für den Thomas. Ich danke dir für ihn, für seine Generation, für die Boomer. Ich danke dir jetzt auch für den heutigen Morgen und dass wir jetzt gemeinsam seine Predigt hören dürfen, Herr. Heiliger Geist, ich bete dich jetzt wirklich, dass du ihn segnest mit deiner Liebe, dass du auch seine Zunge segnest und dass dein Wort durch ihn strömt und dass es bei uns auf offene Ohren und offene Herzen trifft. Amen.
Amen. Danke. Vor manchen Predigten habe ich einen besonderen Respekt und diese Predigt heute gehört dazu, denn das ist was elementar Wichtiges für uns Menschen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, wir sind eine Generation der Hoffnung. Ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf ging. Habt ihr gedacht, wir sind eine Generation der Hoffnung? Habt ihr an die Jüngeren, die hier vorne waren, gedacht und gedacht, ihr seid die Generation der Hoffnung? Oder sind es die Boomer, die den Karren nochmal rumreißen sollen? Wer ist eine Generation? Und wir haben uns entschieden, eine Generation, das sind wir alle. Wir alle sind eine Generation. die Einteilung der Generationen in 15 Jahren, Steps, also Schritten, das ist eine künstliche Einteilung. Was uns eher verbindet, sind Ereignisse wie 9/11, der Ukraine-Krieg. Das verbindet Generationen und das verbindet auch uns. Wir gehen natürlich unterschiedlich damit um, deuten die Ereignisse unterschiedlich, je nachdem, wann wir geboren worden sind, ob Nachkriegsgeneration oder wie meine Eltern, die noch im Krieg waren, den Krieg erlebt haben, die deuten das anders. Aber wenn es um Hoffnung geht für diese Welt, und das ist das Ziel dieser Predigtserie, dann wollen wir verbindend wirken und sagen, wir alle, von der Generation der Stillen bis zur Generation Alpha, wir sind und bilden diese Generation der Hoffnung. Das hat Power und das hat Kraft, nicht Abgrenzung, sondern offen sein und füreinander lernen. Ich habe meine Bibliothek völlig geplündert und ein paar Bücher mitgebracht. Das wäre eine Anwendung an euch, diese Bücher mal zu lesen. Das sind spannende Bücher. Das erste heißt Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Rüdiger Maas, Generationenforscher, ich habe den enorm schätzen gelernt. Das war das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Die gibt es übrigens draußen im Buchladen. Generation lebensunfähig. Dann habe ich von ihm gelesen, Generation arbeitsunfähig. Wie uns die Jungen zwingen, Arbeit und Gesellschaft jetzt neu zu denken. Das klingt reißerisch und er schreibt es in seinem Buch, ich brauche solche Titel, sonst liest niemand die Bücher. Aber er wirkt extrem verbindend, das schätze ich an Rüdiger Maas. Das dritte, was ich von ihm gelesen habe, ein wunderschönes Buch für Eltern. Glücklich durch Frust heißt das. Warum Langeweile und Widerstände unsere Kinder stark machen. Glücklich durch Frust. Unbedingt muss das gelesen werden. Und dann das letzte, Konflikt der Generationen, auch von Rüdiger Maas, Boomer-Generation, X-Millennials und Generation Z, wie wir uns wirklich unterscheiden und was das für die Zukunft bedeutet. Auch ein spannendes Buch. So, das sind die Bücher. Und ich liebe diese Bücher, die beschreiben, wie es in unserer Gesellschaft zu und her geht. Das ist wichtig. Wir müssen unsere Zeit verstehen. Und da helfen solche Bücher extrem. Manche sagen, Thomas, wieso liest du solche Bücher? Es reicht doch, die Bibel zu lesen. Ich würde sagen, ja und nein. Diese Bücher helfen, die heutige Zeit zu verstehen. Diese Bücher stellen Fragen von unten, horizontale Fragen. Und dann beginnt das Schwierige, wenn wir auf horizontale Fragen als Christen horizontale Antworten, also Antworten von unten geben und nicht weiter blicken. Deshalb habe ich noch ein paar andere Dinge mitgebracht, die ich enorm schätze und die jeder Boomer mindestens gelesen haben sollte und Millennials sowieso. Das ist Richard Rohr, Der Weg der Weisheit. Ich stelle das mal auf das drauf, bewusst. Und dann so ein alter Klassiker, kann ich niemand zumuten, trotzdem gut, wer sich rumschmökern will, Anthropologie des Alten Testaments. Das ist die Lehre vom Menschen im Alten Testament, denn wir bauen im Neuen Testament auf das Alte auf und müssen das Alte kennen. Und dann ein unglaublich wertvolles Buch, Richard Rohr, Reifes Leben, eine spirituelle Reise, stelle ich auch da drauf. Und dann ein alter Klassiker, der in meiner Zeit zwischen 30 und 40 habe ich fast auswendig gelernt, unglaublich schön, Der Heilige Geist und die Kunst zu leben. Ein unglaublich schöner Reiseführer in die Phase des Sommers und des Herbstes. Und dann noch ein kleines Büchlein für die, die es schwierig lieben und nicht so viel lesen wollen, ist Anselm Grün. Er beruft sich auf Tauler, einen alten Mystiker. Lebensmitte als geistliche Herausforderung. Und dann natürlich das Buch, kann ich so sagen, es will nicht, legen wir es um, dass ich am meisten liebe, kann ich so sagen, vor allen Dingen den liebe, über den es berichtet und der uns vor Augen gemalt wird. Das ist das Buch Die Bibel oder hier Willkommen daheim, eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Das bekommt diesen Stellenwert. Jesus wurde mal gefragt, da gab es ein Gemetzel im Tempel durch die Römer an den Juden und da wurden viele Juden getötet und das Blut vermischte sich mit dem Opferblut, eine furchtbare Sache. Und dann kamen Leute zu Jesus und haben ihm das erzählt und haben gesagt, stell dir mal vor, was da passiert ist. Das ist passiert, eine politische Frage, die Römer haben das und das getan, furchtbar. Und das sagt Jesus, sofort eine Demonstration organisieren. Jetzt schlagen wir zurück. Das ist spannend. Die stellen ihm eine Frage. Ich bin bei dem von vorher von unten. Wie gehen wir mit den Generationen um? Und dann sagt er zu ihnen, eins sage ich euch, liebe Leute, eins sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und neu denkt und ein neues Lebensmuster an den Tag legt, wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr gleich enden wie die. Und dann sagen sie, und wir haben noch eine Geschichte, der Turm von Siloa ist umgefallen und er hat 18 Leute, glaube ich, unter sich begraben. Und was sagst du dazu? Und dann sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und neu denkt und neu lebt, wird es euch gleich gehen wie denen. Eine Frage von unten wird von oben beantwortet. Und ich finde das faszinierend. Wir stellen Fragen und machen dann den Fehler, dass wir Fragen von unten mit Antworten von unten beantworten wollen. Und das hilft oft nicht weiter. Albert Einstein hat schon gesagt, wenn wir mit den Methoden, die uns ins Elend geführt haben, Lösungen suchen, das kann nie funktionieren. Denn die Methoden und die Art zu leben hat uns ja ins Elend geführt. Und wenn wir heute über die Generationen stöhnen und wenn wir heute über alles Mögliche stöhnen und wir bekommen keine besseren Antworten als von unten und wir Christen geben keine besseren Antworten, dann ist das extrem schade, richtig schade. Also, was ich gelesen habe, finde ich wichtig, extrem wichtig, um die Zeit zu verstehen. Die Antworten werden vielleicht am Ende heute ein bisschen überraschend sein und ihr werdet vielleicht sagen, hä, was ist jetzt das? Das haben die Jünger übrigens auch gesagt, hä, was will er denn jetzt? Jetzt haben wir ihn doch gefragt wegen diesen politischen Dingen und jetzt kommt er mit dieser einfachen Antwort, wenn ihr nicht umdenkt und neu denkt und anders lebt, wird es euch gleich hergehen. Eine unglaublich faszinierende Sache, diesem Jesus zu begegnen. Wir haben ja die Generationen, sind 4 Gottesdienste, 4 Themen zu den einzelnen Generationen. Wir beginnen nächsten Sonntag mit den Boomern, das ist meine Generation. Ich werde ein bisschen über mich erzählen und was so ein Boomer so treibt, was ihn auszeichnet, was man von ihm lernen könnte und was man besser nicht von ihm lernt. Auch da gibt es ein paar Dinge. Und dann sind noch die anderen Generationen. Wir haben es so gemacht, dass jeweils in dem Alterssegment, in dem die Leute sind, predigen sie zur jeweiligen Generation. Und die stille Generation, die über 80-Jährigen könnte man jetzt sagen, die haben wir mal stillgelassen und ich werde nächstes Mal ein paar Dinge dazu sagen. Also ihr seid nicht vergessen, überhaupt nicht. Die Frage stellt sich jetzt, wenn wir über die Generationen predigen, gibt es denn irgendetwas, was so wie auf einer Metaebene sein könnte, etwas Übergeordnetes, was für alle Generationen gilt? Gäbe es da etwas, von dem man sagt, das sollte man in allen Generationen berücksichtigen, ob Boomers, ob Millennials, das wird sogar für die Generation Beta hilfreich sein, die gibt es ja auch dann ab 2025, glaube ich, ist die Generation Beta, was schon viele Jahrhunderte und Jahrtausende Gültigkeit hat, dass es unbedingt zu berücksichtigen gibt. Gibt es da etwas? Das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ich Jesus gestellt habe. Gibt es da irgendetwas, das man allen Generationen mit auf den Weg geben kann? Und bei diesem Denken bin ich auf eine alte Sichtweise gestoßen, nämlich die Sichtweise, die Jahreszeiten des Lebens. Es gibt Jahreszeiten des Lebens. Hier im Westen, in unserer Kultur, gibt es ja vier Jahreszeiten. Der Frühling, das ist die Zeit des Säens, den Acker zu bestellen, ausstreuen. Und dann kommt der Sommer, das ist die Zeit des Wachstums, wo die Frucht aufgeht und wächst, wo man Scheunen baut, den Mähdrescher richtet, um zu ernten. Es ist eine höchst aktive Zeit, die zweite Zeit. Die dritte ist dann der Herbst, das ist die Zeit der Ernte, wo man erntet, wo man trischt, wo man die Früchte einbringt. Ich kenne das als Sohn eines Landwirts, wenn wir den Filzenkeller gefüllt haben mit Kartoffeln. Das war eine arbeitsreiche und schöne Zeit, die Zeit der Ernte. Und die vierte Phase ist dann der Winter. Das ist die Zeit, in der man von den Vorräten lebt und die Vorräte aufbraucht und auch das eigene Leben langsam aufbraucht und es zu Ende geht. Zu diesen vier Jahreszeiten des Lebens will ich heute kurz ein paar Dinge sagen, denn die einzelnen Phasen kommen dann intensiver in den nächsten vier Predigten vor. Vier Jahreszeiten des Lebens. Oi, stopp. Bevor wir weiterfahren, zeige ich noch einen kleinen Clip aus dem Jahr 1954. Zucker zaubert, man wird schlank, das lässt sich beweisen. Nimm deshalb mehr. War der Slogan. Wir lachen heute und sagen, sag mal, wie blöd waren denn die? Kann man denn so dumm sein? Aber die haben es bewiesen, irgendwie für sie selber stimmig. Was will ich sagen mit diesem Werbeclip aus dem Jahr 1954? Es gibt im wissenschaftlichen Denken, und das wollen wir mitnehmen in diese Gottesdienstserie, gibt so einen Kernsatz, und der lautet: Wir sind gleichsam wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und wir sehen nur weiter, weil wir auf den Schultern von Riesen sitzen. Das heißt, unsere ganzen Vorgenerationen, was die getan, geleistet und erforscht haben, auf deren Schultern sitzen wir. Wir haben heute leicht reden und sagen, das mit den fossilen Energien, das war irgendwie Murks. Wir sehen heute weiter und jetzt meinen wir, wären klüger als die. Wir sehen nur weiter, weil wir auf den Schultern der Vorgenerationen sitzen. Und in 30 Jahren werden wir vielleicht sagen, das mit dem Strom, alles über Strom zu machen, das war auch ein Trugschluss. So wie es ein Trugschluss war, wenn wir gesagt haben, über Atomenergie, das ist das Neue, das ist das Wahre. Nach 20, 30, 40 Jahren sagt man, oh, da haben wir uns getäuscht. Und dann sagen die Generationen, die auf unseren Schultern sitzen, wieso wart ihr eigentlich so blöd? Und das finde ich sehr kurzsichtig. Wir sehen nur weiter, weil wir auf den Schultern sitzen unserer Vorgenerationen, die vieles erforscht und vieles im besten Gewissen und Wissen getan haben und sich halt getäuscht haben. Deshalb ist alles, was so propagiert wird, das ist jetzt die neue Lösung. Strom, das ist die einzig wahre Lösung, halte ich für sehr gefährlich. In 30 Jahren sehen wir weiter. Die Zuckerforschung war damals eben so weit, dass Zucker schlank macht, so auch immer. Es lässt sich beweisen. Da gab es bestimmt einen guten wissenschaftlichen Artikel darüber, lässt sich beweisen. Und wenn wir so beginnen zu denken, und nicht die sind blöd gewesen, die vor uns, sondern die haben es nicht besser gewusst, die haben geforscht und gelebt, so ist es, dann würde schon ganz viel Verbindendes passieren. Und so ist es auch in den Jahreszeiten des Lebens. Wenn ich im Herbst bin, bin ich nicht mehr im Frühling. Und dann sollte ich auf die nicht drunter schauen, die im Frühling sind. Und die, die im Frühling sind, sollten nicht auf die schauen, die im Herbst sind, sondern wir sollten verbindend miteinander wirken. Wir gehen in die Jahreszeiten des Lebens. Ihr seht sie hier dargestellt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ihr seht sie aufbauend dargestellt. Das hat der Wolfgang super gemacht. Und das hat seinen Sinn. Denn ohne Frühling gibt es im Herbst nichts zu ernten. Wenn ich im Frühling nicht sähe, gibt es im Herbst nichts zu ernten. Und wenn ich im Frühling nicht sähe, dann habe ich im Sommer nichts zu hegen und zu pflegen. Das ist eine ganz einfache, schlichte Binsenweisheit. Ihr seht hier den Kronos und ihr seht hier den Kairos. Das sind zwei Gottheiten aus dem Griechischen. Der Kronos, wo ist denn der Kollege? Hier ist der Kronos. Der Kronos ist die sogenannte vorrinnende Zeit. Das ist die Zeit, die vorrinnt, die Chronologie. Das ist die untere Achse, die ihr hier seht, die vorrinnende Zeit. Und ihr seht, der Kronos, der hat eine Sanduhr in der Hand. Das ist die vorrinnende Zeit. Das ist die Zeitachse, so wie wir leben. Und die Zeit vorrinnt. Und irgendwann ist die Sanduhr durch. Irgendwann ist die Sanduhr durch. Und dann kommt, so im Bild, da kommt auch der Begriff her, dann kommt die Zeit der Ernte. Deshalb hier diese Sense. Und man sagt auch, dann kommt der Sensenmann. Das ist der Tod. Das ist die vorrinnende Zeit. Und für jeden von uns, für jeden, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, für jeden von uns gilt das, dass die vorrinnende Zeit, die läuft. Und irgendwann ist die Zeit um. Und in dieser Zeit gibt es den, ihr seht ihn hier, den Kairos nennt sich der Zeitpunkt. Auf der Zeitachse gibt es verschiedene Momente, Zeitpunkte, die es unbedingt zu nützen gilt. Ihr seht hier den Kollegen Kairos, der hat Flügel unten an den Fersen. Ihr seht, er ist hinten am Kopf kahl rasiert. Und er hat Flügel und er hat eine Waage in der Hand. Das heißt, Kairos ist der, der genau abwägt, wann wäre zu säen, wann sollte gepflügt werden, wann sollte geerntet werden und wann sollte ich auf der Bank vor dem Haus sitzen und vor mich hinträumen im Winter. Das ist der, der sagt, wann was dran ist. Und das ist wichtig, dass wir das auf dieser Zeitachse neu lernen, zu sagen, wann ist was dran? Und der Kollege Kairos, der kommt auf leisen Sohlen daher, ganz leise, deshalb hat er die Federn, den hört man nicht. Und ihr seht, wenn der Zeitpunkt vorbei ist, kann ich den nicht mehr packen, dann ist es zu spät. Wenn ich es versäumt hätte, an dem einen Tag, in dem einen Moment meiner Frau was Inspirierendes zu sagen, bevor sie meine Frau war und bevor sie meine Freundin war und bevor wir uns näher gekannt haben, wäre vielleicht der Kairos vorbei gewesen und irgendein Strolch im Milchwerk wäre daher gekommen und hätte sie mir weggeschnappt, weil er die Gelegenheit beim Schopfe gepackt hätte. In unserem Leben gibt es Momente, die laufen. Und wir sind gut beraten, jeder von uns, und das gilt für jede Generation, auch für euch Junge, vielleicht besonders für euch, wann ist was dran? Wann habe ich wie zu handeln, was zu sagen? Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Und die Zeitenlehre ist in der Bibel wichtig. Heute ist Sonntag und Sonntag ist der Zeitpunkt, um innezuhalten. Innehalten, uns aufrichten aus Gott. Ausrichten auf Gott, auch aufrichten, passt auch. Ausrichten auf Gott. Heute ist Sonntag. Heute Abend sitze ich mit meiner Frau auf dem Sofa und das ist der Zeitpunkt, um ein Glas Rotwein zu trinken. Das wäre ja bescheuert, wenn ich das heute Morgen gemacht hätte und dann hier auf der Bühne rumlallen würde. Die Bibel kennt und betont das, die Zeitenlehre, zum richtigen Zeitpunkt, in der vorinnenden Zeit, das Richtige zu tun. Und das ist Kairos. Und Kairos kommt nicht mit lautem Gepolter daher, sondern er kommt still und leise. Und er will wahrgenommen werden. Deshalb redet man davon, dass wir achtsam leben sollen. Achtsam leben sollen. Also, das ist das Erste. In jeder Lebensphase, auch ob Boomer oder Millennial oder Alpha oder Beta oder Z oder X, gilt das, die Zeit läuft und lebt achtsam. Und das bedeutet für einen Boomer etwas anderes als für einen Millennial. Aber es gilt für jeden. Darum heißt es in der Bibel, darf ich die Folie sehen, alles hat seine Zeit. Das ist etwas Befreiendes. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine, so heißt es hier, von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Gibt es nach dem Tag, wenn der Sensenmann gekommen ist, gibt es da noch etwas, das weitergeht? Und das gilt für alle Generationen. Und jede Generation, auch die Jungen, egal ob Z oder Alpha, das gilt für alle. Da gibt es etwas, das danach kommt. Und keiner kann garantieren, dass er so alt wird wie ich. Das ist eine hohe Kunst. Keiner kann das garantieren. Keiner. Das ist etwas Grundlegendes, das es zu beachten gibt. In allen Generationen. Alles hat seine Zeit und das hat was Befreiendes. Alles hat seine Zeit. Ich muss mit 15 nicht schon das Abitur haben und ich muss mit 20 nicht schon einen ausgelernten Beruf und einen Meister haben, muss ich nicht. Ich darf leben in der Phase, in der ich jetzt bin. Und das ist gerade für heutige Menschen, auch für junge Menschen, besonders herausfordernd, lieber alles ganz schnell und gleich haben. Also auf ein Buch warten, 4 Tage, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch Bücher bestellt, aber zu meiner Zeit hat man Briefe geschrieben, das war ja der Wahnsinn. Muss man sich vorstellen. Da bin ich irgendwo auf einer Exkursion, meine Frau daheim und die schreibt mir einen Brief oder ich ihr eine Karte und dann kam ich vorher heim, bevor die Karte daheim war. Das gibt's ja, also so kann man nicht leben. Also, unmöglich. Und da entgeht einem viel, viel Gutes. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Alles hat seine Zeit. Und kürzt bitte nicht ab, sondern durchlebt die Zeit, lebt achtsam und dann wisst, jetzt ist der Kairos, jetzt ist die Zeit, meiner Freundin einen Antrag zu machen. Und dann muss die gut abwägen und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, ja oder nein zu sagen oder vielleicht, wahrscheinlich wird sie vielleicht sagen heute, weil man sich ja nicht mehr festlegen will. Und das ist eine Weisheit, die uns verloren gegangen ist. Alles hat seine Zeit, die vorrinnende Zeit und die einzelnen Momente, die es dann unbedingt zu nutzen gibt. Alles hat seine Zeit. Wir gehen jetzt in die einzelnen Lebensphasen und beginnen, wie das so normal ist, mit der Kindheit. Ich werde nur ein paar Dinge sagen und das Ganze streifen. Der Frühling. Kinder, so lesen wir in der Bibel, sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Das ist das Erste, was über Kinder gesagt wird. Ich spreche jetzt zu Eltern und zu Kindern und ich übertrage es ins weitere Leben. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wenn das in jedem Herzen eines jeden Menschen, ob Mann oder Frau, leben würde, das wäre unglaublich schön. Denn ein Geschenk, mit dem geht man respektvoll um. Und mit dem Geber des Geschenks geht man auch respektvoll um. Wenn wir von Kindern reden heute, in der heutigen Zeit, dann wäre das etwas Erstes. Kinder haben unseren Respekt verdient, denn sie sind ein Geschenk Gottes. Geht respektvoll mit ihnen um. Das heißt nicht alle Wünsche erfüllen und das heißt nicht alles hinten und vorne reinschieben. Darum geht es gar nicht. Aber ein respektvoller Umgang mit Kindern wäre elementar. Das wäre die erste Lebensphase. Und Paulus, er sagt es, und das war für die damalige Zeit revolutionär, er sagt, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Verrückt. Paulus sagt, ihr Väter oder ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wenn ihr in der Frühlingsphase sind, die Kinder, dann hoffe ich, dass sie Eltern bekommen, die sie nicht zum Zorn reizen, die sie nicht überfordern. Und das sieht heute völlig, völlig anders aus als damals. Damals war Kinderarbeit dran, damals wurden Kinder verprügelt und geschlagen, es war an der Tagesordnung. Heute sieht es ganz anders aus. Ich glaube, Paulus würde heute sagen, reizt eure Kinder nicht zum Zorn und zur Lebensunfähigkeit, weil ihr sie vor allem bewahrt und Rasenmähereltern spielt. Das würde Rüdiger Maas sagen. Mutet ihnen manchen Frust zu. Mutet ihnen zu, dass sie Probleme selber lösen können. Rüdiger Maas sagt, die Kinder in der heutigen Zeit werden so gefördert, die können 3 Sprachen, bevor sie in die Grundschule kommen, die kennen den Zahlenraum bis 100, aber die sind nicht in der Lage, einen Konflikt mit dem Nachbarsbub zu regeln. Das kriegen sie nicht hin. Weil das Normale, die Sozialkompetenz, null gefördert wird. Weil damit kann ich ja nicht prahlen. Ich kann ja nicht meiner Nachbarin sagen, stell dir mal vor, unser Enkel, der ist jetzt 7 Jahre alt, wie der die Konflikte regelt und wie der das hinkriegt, mit seinen streitenden Freunden klarzukommen, wie der vermittelt, wie der Streit löst. Wahnsinn, so ein toller Junge. Würde man sagen, ja, Chinesisch kann er das schon? Chinesisch, gibt es China, würden wir in Eiras sagen. Wir sind ja ein bisschen hinterm Wald daheim. Und ich glaube, das auf heute übertragen würde bedeuten, bitte setzt die richtigen Prioritäten. Überfordert eure Kinder nicht mit Frühförderung, sondern sorgt dafür, dass sie die richtigen Kompetenzen erwerben und lernen. Das wäre etwas, was dran ist. Und dazu gehört die viel gelobte Resilienz lernen, widerstandsfähig werden. Widerstandsfähig werde ich nicht, indem man mir alles abnimmt. Es funktioniert nicht, sondern indem man mir zumutet, Schwieriges selber lösen zu müssen. Ich glaube, das wäre etwas, was Kinder heute lernen dürften und lernen sollten von uns. Bitte respektiert unser Alter, glaube ich, würden Kinder uns heute sagen, wenn sie es so ausdrücken würden. Bitte respektiert unser Alter und überfordert uns nicht mit Dingen, die einfach zu früh sind. Lasst uns spielen, lasst uns Langeweile haben. Das ist wichtig. Dann kommt der Sommer, das ist die Zeit des Aufbaus. So wuchs Jesus heran, selbst von Jesus lesen wir das. Und seine Weisheit nahm zu, je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Interessant, dass Jesus, der inkarnierte Gott, zunehmend Ansehen bekommt bei Gott und bei den Menschen. Er wuchs heran, er hat sich unterweisen lassen, er hat gebetet, die Gebetszeitenlehren eingehalten, so wuchs er heran. Und der Sommer ist eine Zeit in unserem Leben, der wichtig ist. Der Sommer ist die Zeit, wo wir das Gesäte pflegen, dass es wächst, wo wir Scheunen bauen, wo wir den Mähdrescher richten, dass er in der Erntezeit eingesetzt werden kann. Ist die Zeit, wo wir einen Beruf lernen und ausüben, erste Erfahrungen machen im Berufsleben, wo wir uns weiterbilden. Der Sommer ist die Zeit des Ärmels hochkrempeln und anpacken. Und das giltet, ob ich ein Millennial bin und im Sommer bin oder wer auch immer, das giltet im Blick zu haben. Es ist eine Zeit des Arbeitens, eine Zeit des Schweißes, wenn die Sonne aufgeht und ich pflege und hege, da baue ich auf, da baue ich das äußere Leben auf. Man baut Häuser, man gründet Familien, man bildet sich noch weiter. Das ist die Zeit des Sommers, eine wichtige Zeit, wenn die Dinge wachsen und gedeihen. Und dann kommt der Herbst. Der Herbst, das ist die Zeit der Ernte, die Zeit der Reflexion. Wenn im Frühling nichts gesät wurde, im Sommer nicht gearbeitet wurde, dann gibt es im Herbst nichts zu ernten. Und das ist eine Wahrheit, ist klar. Eine alte Weisheit aus der Bibel, der Mensch sät, was er erntet, was er gesät hat. Wenn wir nicht säen, gibt es nichts zu ernten. Egal, ob wir Millennials sind oder Boomers oder sonst jemand. Und dann sagt Jesus, das ist gut, das Ernten ist gut und wichtig. Und dann sagt er, nach einer super Ernte, sagt er zum reichen Kornbauer, wer also ein wenig weiter denkt, wird nicht alle Mühe darauf verwenden, immer reicher zu werden, sondern sich darum sorgen, dass er an Dingen reich ist, die bei Gott Bestand haben. Jetzt haben wir gesät. Wir haben eine Ausbildung gemacht. Wir arbeiten. Da ist der Sommer. Und das Leben ist gelungen. Die Scheunen sind gebaut. Der Meisterbrief hängt an der Wand. Die Berufsausbildung ist geschafft. Natürlich andersrum. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wenn ihr weiterdenkt, dann bitte nicht jetzt so weitermachen wie bisher. Das ist so das Alter in der Lebensmitte ab 45, 50. Ab jetzt bitte anders denken. Nicht, dass das bisher falsch war, aber jetzt gilt's, neu und anders zu denken. Man nennt das die Phase des Suchers und Waldbewohners. Das sind Menschen, die haben in ihrem Leben einiges erreicht, gut so, richtig so. Und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? War's das jetzt? Machen wir so weiter? Legen wir eins drauf? Und das sind dann die Momente für 40, 65 plus, ich bin ja nächsten Sonntag 66, sind dann die Momente, wo wir sagen, jetzt kommt das Shaolin-Training, Plan für Männer zwischen 40 und 65 Jahren. Hör auf zu scrollen, fühl dich besser, sieh besser aus, einen straffen Körper haben. Das heißt, wir wiederholen die erste Lebensphase vom Frühling, die wiederholen wir jetzt, nur mit anderen Vorzeichen. Dann ist es eben keine Honda Fireblade nach oben offen, sondern jetzt ist eine Honda Goldwing, das fahrende Sofa, so groß wie möglich. Aber das Ganze wiederholt sich. Aber die Menschen werden nicht reif und sie werden nicht mündig, sie werden nicht weise, sondern sie wiederholen aus der ersten Lebenshälfte das Gleiche. Was in der ersten Lebenshälfte super Ziele waren, eine Honda Fireblade zu kaufen, mit 180 PS nach oben offen am besten, war ein schönes Ziel. Aber jetzt nicht mehr. Sport zu machen ist auch im Alter gut, aber ich kann nicht Sport machen, dass ich aussehe wie ein 20-Jähriger. Das ist ja völlig bescheuert und nur peinlich. Aber genau das geschieht. Bei Frauen sieht es dann so aus. Mädels, am Montag, dem 6. Januar, da geht's los mit der Challenge Yoga auf dem Stuhl für Anfänger. Nach einer Woche wirst du es fühlen, nach zwei Wochen wirst du es sehen, nach vier Wochen wirst du fit und in Topform sein. Bist du dabei? Ein Abnehmprogramm, glaube ich, oder irgend sowas. Die meisten Menschen, ich sage so, und sprich Richard Rohr nach, die gehen diesen Weg, die bauen etwas auf. Kindheit, Jugend, Sommer, die bauen was aus, auf, super. Und jetzt kommt die Phase und dann beginnen sie wieder von vorne mit denselben Methoden, das Leben noch einmal runterzuspulen. Und die Phase des Suchers und Waldbewohners, ich kann das so sagen, die hat bei mir begonnen. Manche kennen Lars Höllerer. Lars Höllerer ist ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, seit 30 Jahren von hier ab runterwärts gelähmt. Und ich hatte frisch meinen Master gemacht, Sommer, aufgebaut, Theologie studiert, Seelsorge. Jawohl, ich weiß es jetzt. Und ich weiß noch, Daniel hat bei Lars Zivildienst gemacht und hat mir von Lars erzählt und ich bekam den Impuls von Gott, besuch mal diesen Lars. Und ich habe gedacht, okay, ich besuche den Lars, wenn Gott mir den Impuls gibt. Das ist ein armer Kerl, zu dem gehe ich hin, den kann ich ein bisschen trösten und ein paar Worte habe ich ja gelernt im Studium. Und ich komme zum Lars und ich vergiss das nie. Und ich bin bei ihm und sehe ihn, wie in seinem Rollstuhl sitzen. Ein aufgeweckter Mensch. Und ich denke, was sage ich dem jetzt? Sage ich ihm, Lars, es wird wieder. Oder das Leben hat halt Höhen und Tiefen. Oder Lars, in 3 Jahren gibt es einen Rollstuhl mit Turboantrieb. Dann kannst du mit 40 durch Überlingen fahren. Was kann ich diesem Menschen sagen? Und ich war so was von ohnmächtig, im Herbst angelangt, war Anfang 40. Und ich denke, was sage ich? Und da kommt der Impuls vom Heiligen Geist. Kann nur vom Heiligen Geist sein. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Thomas, der Lars hat eine Erfahrung dir voraus, die hast du noch nie gemacht. Also kannst du ihm eigentlich nichts sagen. Was du kannst, ist zuhören, von ihm lernen. Lernen von diesem Menschen, der dir eine Erfahrung voraus hat. Und dann habe ich gesagt, Lars, erzähl einfach mal von deinem Leben. Ich habe gemerkt, ich habe ihm eigentlich nichts zu sagen. Ich habe viel gelernt und das bereue ich nicht, das ist alles gut. Aber jetzt kommt es darauf an, der Herbst. Vieles von dem, was ich gelernt habe, wurde hinterfragt. Das ist die Phase der Dekonstruktion. Man liest die Bibel neu, man denkt neu über Freundschaften. Jetzt wird dekonstruiert. Und die zweite Erfahrung habe ich auch mit Lars gemacht, die bis heute eine lebendige Erfahrung ist. Ich war wieder bei Lars, wir haben miteinander geredet und er sagt zu mir, Thomas, ich habe einen Film angeschaut. Der letzte Film, Video, den es von mir gibt, wo ich mit meinen Freunden Fußball spiele. Und ab dort, der anderen Tag, kam der Unfall, Ende. Und es war schmerzhaft. Und dann sage ich zu ihm, wie geht's dir mit dem jetzt? Und dann sagt er zu mir, Thomas, ich weiß nicht so genau, wie ich darüber denken soll. Denn wenn ich das Leben meiner Freunde anschaue, dann weiß ich nicht so genau, wer mir mehr Leid tun muss, die oder ich mir. Denn was die aus ihrem Leben gemacht haben mit gesunden Händen, gesunden Beinen, ist zum Teil haarsträubend. Und ich weiß noch, ich bin heimgefahren, meine Hände am Lenkrad, meine Beine, Kupplung, Bremse, Gas, damals bin ich noch nicht Automatik gefahren. Und die ganze Zeit kam diese Frage, Thomas, was bringst du mit deinen Händen? Was tust du mit deinen Händen und deinen Füßen? Was bringst du den Menschen, wenn du zu ihnen gehst, zu ihnen läufst? Wie sind deine Gestik und Mimik? Und was tun deine Hände? Das ging mir nie mehr aus dem Kopf bis heute. Aufgebaut, studiert und auf einmal kommt so etwas Grundlegendes, Weisheitliches ins Leben. Und das begleitet mich bis heute. Wenn ich Menschen segne, wenn ich Menschen berühre, denke ich immer wieder, was mache ich denn mit meinen gesunden Händen? Was mache ich denn damit? Und dann gibt es diesen wunderschönen Jesaja-Text, willkommen ist der Bote auf den Bergen, der Frieden bringt mit seinen Füßen, der Shalom bringt. Und dessen Worte wohltuend sind, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das sind die richtigen Worte. Das ist ein Weg der Weisheit. Und ihr merkt, den kann man so nicht theoretisch begehen. Da muss man sich drauf einlassen, auf die Gottmomente, wenn Gott zu einem spricht. So wurde mein Bibelverständnis demontiert. Dekonstruiert. Ich sage nächsten Sonntag ein paar Dinge noch, wie es wieder aufgebaut wurde. All diese Dinge. Und das ist die Frage im Herbst. Bin ich bereit, all das Erarbeitete mal loszulassen, neu zu bewerten, neu anzuschauen? Und dazu brauche ich Menschen, die mich hinterfragen. Die sagen, Thomas, was machst du mit deinen Händen? Wie ist deine Gestik? Wie läufst du? Bis heute, das sind 25 Jahre bald her, diese Begegnung mit Lars Höllerer, durch die Gott mich extrem geprägt hat, den Herbst zu hinterfragen, die Ernte und zu sagen, okay, ich muss Sucher und Waldbewohner werden. Und dann kommt als letzte Lebensphase der Winter, die Vorräte aufbrauchen. Vom Winter reden wir nicht gerne. Es ist eine schwierige Phase, weil es dem Tod entgegengeht. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich ein weises Leben führe. Über den Tod redet man nicht. Und das ist schade, weil der Tod, und über den Tod müsste man in allen Jahreszeiten des Lebens nachdenken, in allen. Deshalb die unterschiedlichen Farben. Schon der junge Mensch muss beten, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Denn er will am Ende ein weises Leben führen. Er will ein Weiser werden. Es gibt wenig Weise, sagt Richard Rohr. Und wenn sie irgendwo aufpoppen, verlieben sich alle in sie, weil es so wenige gibt. Aber wer denkt denn über den Tod nach in jungen Jahren? Wer? Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich ein weises Leben führe. Das Gebet im Winter ist ein anderes. Das beginne ich langsam zu buchstabieren. Das heißt, Herr, verlass mich nicht im Alter, wenn die Kräfte schwinden. Denn die beginnen zu schwinden. Und das kann ich nicht, wenn ich 85 bin. Dann ist es zu spät. Das muss ich mir jetzt angewöhnen, dieses Gebet zu beten und das Gebet, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Das sagen wir auf Beerdigungen oft, natürlich für die Hinterbliebenen. Und das ist etwas Wichtiges, was wir im Tiefgänger behandeln. Die Mönche, es gibt eine Tradition von Mönchen, die haben sich so begrüßt, die haben sich angeschaut und gesagt, Annelie, da muss ich runterkommen, es taugt ja nichts von da oben. Die haben gesagt, Annelie, Memento Mori. Und dann sagt die Annelie, Thomas, Memento Mori. Und die Begrüßung war: Anneli, denk daran, dass du sterben musst. Und die Anneli sagt zu mir: Thomas, denk daran, dass du sterben musst. Nicht um Angst zu machen, sondern damit wir ein weises Leben führen, ein kluges Leben führen, ein gelingendes Leben führen, ein inspirierendes Leben führen, dass wir unseren Stil finden, dass wir uns finden und Gott finden. Und das beginnt ganz, ganz früh. Ihr kennt vielleicht Müller Wohlfahrt, der inzwischen 84 Jahre alt ist, der Arzt von der Nationalmannschaft und vom FC Bayern München. Der hat jetzt ein Ziel. Und das Ziel ist, 120 Jahre alt werden, ist jetzt mein Thema. Die Scheunen sind gefüllt mit viel Geld und der Mann hat extrem viel erreicht, viel Gutes. Und jetzt dreht er nochmals eine Schleife. Einfach das Leben wie bisher verlängern. Der sagt nicht, so, die Scheunen sind gefüllt, jetzt führe ich ein weises Leben. Jetzt überlege ich mir mal, was ich Gutes, wie ich zum Förderer werden könnte. Was ich Gutes mit all dem bewirken könnte, sondern er sagt, Lebensverlängerung ist das Entscheidende, 120 Jahre, das will ich werden, das ist mein Ziel. Verrückt und schade. Menschen, die einen Frühling hatten, die einen guten Sommer hatten im Leben, wirklich, und jetzt nicht weitergehen, keine Begegnungen mit dem Lars Höllerer hatten, die Not nicht an sich heranließen, jetzt will ich 120 werden. Ich will dem nichts unterstellen, einfach ein Bild, ein Typus. Zum Schluss, ich habe ein Fazit aus dem gezogen, das wird euch wahrscheinlich überraschen, vielleicht auch enttäuschen, weil es genau das ist, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, als sie ihn fragten und ihm erzählt haben, dass der Turm von Siloa auf 18 Leute gefallen ist. Was machen wir mit all dem? Und mein Fazit ist ein einfaches. Es geht darum, ein erfülltes, weises Leben zu führen. Und das Fazit ist ganz einfach, was Paulus sagt: In Christus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. In Christus lernen wir, dieses weise Leben zu führen, denn in ihm ist das alles verborgen. Lasst euch auf diesen Christus ein. Und deshalb habe ich mich neu und tiefer entschieden, ich habe es mal so formuliert, das kommt in unseren Werten dann zum Ausdruck, folge dem Ehrenmann nach. Verkörpere die Liebe Gottes in jeder Lebensphase, ob Boomer, ob Millennial, ob Alpha, ob Beta, ob Z, spielt keine Rolle. Aber bitte verkörpere die Liebe Gottes, wie es nur du kannst, in deiner jeweiligen Generation und Lebensphase, ob Sommer, Herbst, Winter, egal. Und dann, so wirst du, und das ist das Faszinierende, die beste Version deiner selbst. So wirst du ein wahrer Mensch. Wer ein wahrer Mensch werden will, wirklich menschlich werden will, der hat keine andere Wahl, ich sage so, als diesem Ehrenmann Jesus nachzufolgen. Sich auf ihn einzulassen, denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Und er wird ein wahrer Mensch. Und er wird die beste Version seiner selbst. Ich danke diesem Jesus endlos, dass er uns diesen Weg ermöglicht. Und ich danke ihm, dass wir durch ihn Weisheit im Leben bekommen, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter sinnerfüllt leben können. Und ich muss jetzt noch eins tun, das habe ich Jesus versprochen. Ich habe ihm versprochen, dass ich heute hier ihm das sagen werde, dass ich endlos dankbar bin, dass Jesus das Beste ist, was mir im Leben passieren konnte. Und, das nehme ich vorweg, für letztes Mal sage ich heute auch, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich wie nichts anderes in dieser Welt. Amen.